Donald Trump hat Deutschland und Europa diese Woche schockiert. In einem Interview hier auf Welt TV ließ der US-Präsident nur noch Verachtung für die EU erkennen. Trumps Aussagen werfen Zweifel auf, ob Europa sich noch auf die Partnerschaft mit den USA verlassen kann. Auch die Unterstützung für die Ukraine bröckelt. Grund genug, mit einer Frau zu sprechen, die sich gerne mit mächtigen Männern anlegt. Ein ehemaliger Berater von Bundeskanzler Olaf Scholz sagte einmal über sie, boah, die Alte nervt. Einst träumte sie davon, als Hippie in Amerika Motorrad zu fahren. Stattdessen sitzt sie heute für die FDP im Europaparlament, was ihr den Spitznamen Eurofighterin einbrachte. Ganz offiziell ist sie jedoch die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament. Herzlich willkommen, Marie-Agnes Strack-Zimmermann.
Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass Sie hier sind. Frau Strack-Zimmermann, fühlen Sie sich schwach?
Nein, ich fühle mich nicht schwach, aber ich fühle mich bereit, Dinge zu ändern. Und sie spielen nämlich an auf Europa an. Insofern ist es Zeit, vieles zu ändern und das tun wir.
Ich spiele vor allen Dingen auf die Aussagen von US-Präsident Trump an, der ja in einem Interview mit den Medien von Axel Springer erklärt hat, dass er die Europäer im Großen und Ganzen, ich zitiere das wieder wörtlich, für schwach hält. Er sagte wörtlich, sie wollen politisch korrekt sein und das macht sie schwach. Weiterhin sagte er, die Führungspersönlichkeiten in Europa machen keinen guten Job. Fühlen Sie sich da angesprochen?
Nein, also wir kennen ja oder dürfen ja, haben ja den Genuss des amerikanischen Präsidenten jetzt seit einem Jahr. Und dass er mit Europa wenig anfangen kann, ist jetzt auch keine Überraschung. Ich glaube, wenn man mal ganz kurz aus seiner Sicht das sieht, klar, die Europäische Union sind nicht die Vereinigten Staaten von Europa. Es sind 27 Staaten, 27 Regierungen. Wenn man natürlich den Anspruch erhebt, wie Donald Trump, dass da nur einer ist, der das Sagen hat, dann ist das aus seiner Perspektive, ist das so, aber wir sollten das ernst nehmen, was er sagt, gar keine Frage. Aber wir sollten auch gelassen sein, sondern auch Selbstbewusstsein unseren Job machen. Und ich glaube, das ist relevant und uns jetzt nicht abarbeiten, was da jeden Tag kommt, zumal ja jeden Tag auch durchaus unterschiedliche Sendungen oder Funktionen oder Dinge uns erreichen.
Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat Trump gesagt, über die Rolle Europas auch wieder, sie reden viel, aber sie liefern nicht. Hat er da recht?
Nein, das hat er nicht. Die Europäische Union hat inzwischen die Ukraine, das sind nicht alle Länder haben mitgemacht, 66 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, hat sehr viel militärisches Material zur Verfügung gestellt. Das stimmt nicht. Aber es geht ihm ja auch darum, ein bisschen abzulenken davon. Die Vereinigten Staaten waren ja große Unterstützer der Ukraine unter Biden. Das hat Trump verändert. Inzwischen liefert er weniger und lässt es von den Europäern bezahlen. Also es ist immer eine Frage der Perspektive. Aber nochmal, es gibt ja auch dieses Sicherheitskonzept der Vereinigten Staaten. Das muss man sehr ernst nehmen, weil da auch Themen aufgeworfen werden, in welchen Bereichen die USA sich sieht, in welchen Bereichen sieht Russland seinen Bereich, wo sie aktiv sind. Das muss man schon ernst nehmen, aber ich würde zur Gelassenheit raten, weil wir auch in Kontakt stehen mit Republikanern, mit Demokraten in den Vereinigten Staaten, die das durchaus anders sehen. Und wir haben gerade vom Reagan-Institut eine Umfrage, dass über 64% der Menschen in den USA der Meinung sind, die Ukraine darf den Krieg nicht verlieren. Sie muss weiterhin unterstützt werden. Und das ist schon, und das ist im Vergleich zu vor einem Jahr, fast 10% mehr. Also das heißt, es wird schon wahrgenommen, dass der Krieg in Europa am Ende auch USA-Interessen berühren könnte.
Blicken wir noch mal kurz auf die Wahrnehmung Trumps von Europa. Er sagt ja im Kern, die reden immer viel, machen zu wenig. Nehmen wir jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel, dieses deutsch-französische Kampfjet-Projekt FCAS. Das läuft seit Jahren, wurde viele Jahre lang geplant, wäre ja auch ein tolles Symbol, ein gemeinsamer deutsch-französischer Kampfjet. Und jetzt scheint dieses Projekt mehr oder weniger tot zu sein. Ist das nicht so ein Symptom dafür, dass Europa immer ganz viel redet, dass man eine gemeinsame Verteidigungsarchitektur braucht, aber am Ende dann doch wieder nationale Interessen im Vordergrund stehen?
Ja, in dem Fall sind es Industrieinteressen. FCAS, also Future Combat Air System, wurde ja aufgesetzt von der Idee, dass Deutschland und Frankreich die beiden Staaten, die größten Staaten in Europa, die übrigens maßgeblich daran beteiligt waren, dass die EU gewachsen ist, dass der Euro gekommen ist, maßgeblich übrigens, dass nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt dieses große Friedensprojekt auf den Weg gebracht worden ist. Grundsätzlich also richtig, also ein Flugzeug zu bauen, was in den 40er Jahren, in den kommenden 40er Jahren eine Rolle spielt. Das ist industriegetrieben. Und man muss einfach sagen, es war auch kombiniert mit einer neuen Generation von Panzern, dass die französische Industrie, die übrigens staatlich ist, im Gegensatz zu unserer Industrie, die hier privat organisiert ist, dass das nicht so läuft, wie man sich das hat vorstellen können. Herr Macron, Präsident Frankreichs, hat da interveniert. Das interessiert den CEO aber von dem Unternehmen nicht. Und in der Tat ist das nicht schön. Ist es schon kaputt, würde ich nicht sagen. Klar ist aber, dass parallel die Schweden und Briten zusammen an einem System arbeiten. Und natürlich können die Deutschen auch ausweichen und sagen, dann machen wir eben mit den Briten, mit Schweden, mit Spanien zusammen was anderes. Das wäre dann für Frankreich nicht gut, aber wir warten jetzt mal ab.
Aber auch wieder viele Jahre, ne? Und bis dahin werden Kampfjets in den USA gekauft, was ja auch eine gewisse Abhängigkeit erzeugt. Aber blicken wir vielleicht nochmal auf die
Ukraine. Einsatz zu den amerikanischen Flugzeugen, die wurden gekauft, weil es um die atomare Abschreckung geht. Und da die Amerikaner den Hut aufhaben, wollten sie natürlich ihr Flugzeug zertifiziert haben dafür. Das kann der Eurofighter auch, also das deutsche Kampfflugzeug. Aber da sind wir natürlich abhängig von den Vereinigten Staaten. Also alles kompliziert, aber wir sind eben viele und nicht nur einer.
Und das führt aber eben auch dazu, dass man eben nicht wahrgenommen wird als ein geopolitischer Player, oder? Als Europa.
Ja, die Gefahr besteht. Es gehört aber auch zur Wahrheit dazu, dass nicht nur die Vereinigten Staaten, auch andere Länder außerhalb der Europäischen Union immer wieder versuchen, bilaterale Deals zu machen. Also wenn der deutsche Außenminister reist oder ein anderer Außenminister, dass dann die Länder immer versuchen nach dem Motto, jetzt lass das mal mit Europa, lass uns das mal machen. Sie müssen aber lernen, dass Europa in Gänze ja durchaus eine Kraft ist. Ich meine, das sind 27 Nationen. Wir haben den größten Binnenmarkt, den es überhaupt gibt, entsprechend erfolgreich. Und insofern sollten wir uns nicht auseinanderdividieren lassen.
Sie sagen, man sollte sich nicht auseinanderdividieren lassen. Aber selbst der deutsche Bundeskanzler hat ja gesagt, als Reaktion auf diese neue nationale Sicherheitsstrategie der USA, die Sie eben angesprochen haben, ich zitiere ihn, und wenn ihr mit Europa nichts anfangen könnt, dann macht wenigstens Deutschland zu eurem Partner. Ist also das Konzept Europa gescheitert, wenn selbst der deutsche Bundeskanzler den USA nur noch eine bilaterale Partnerschaft anbieten kann?
Also als ich das gehört habe oder gelesen habe, habe ich gedacht, da war jetzt das nächste Fettnäpfchen des Bundeskanzlers. Da gibt es ja einige, in die er gerne springt. Denn in der Tat, zu sagen, wenn ihr Europa mit Europa nichts zu tun haben wollt, salopp ausgedrückt, nehmt doch Deutschland. Genau das funktioniert eben nicht. Und ich finde es deswegen bedauerlich, um das milde auszudrücken, dass der Bundeskanzler das sagt, weil er ja zu Recht den Anspruch erhebt, Deutschland geht in die Führungsrolle. Deutschland ist das größte Land, Deutschland hat die meisten Einwohner und ist bei aller Probleme auch das wohlhabendste Land in Europa. Und wenn die Luft eng wird, ziehen wir uns offensichtlich raus. Und das erinnert mich an Angela Merkel 2014, erster Angriff Russlands auf die Ostukraine, Annexion der Krim. Alle waren entsetzt. Angela Merkel sagte, wir machen trotzdem Geschäfte mit Nord Stream 2. Auch ein Tritt gegen die Europäische Union. Und das finde ich sehr schade. Und man sagte mir, er hätte es nicht so gemeint. Dann, wenn er es nicht so gemeint hat, soll er es anders ausdrücken.
Gucken wir auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Trump macht ja in diesem viel zitierten Interview gar kein Hehl mehr daraus, dass er glaubt, dass die Ukraine eigentlich keine Chance mehr hat, weil Russland einfach größenmäßig total überlegen sei. Teilen Sie diese Einschätzung?
Nein, das teile ich nicht. Was tragisch ist, dass aus den Freunden der Vereinigten Staaten, die die Ukraine unterstützt haben, dass die offensichtlich den Blickwinkel, ich gehe fast so weit zu sagen, das Lager gewechselt haben. Machen wir uns nichts vor. Die Russen sind nicht im Entferntesten so erfolgreich, wie das dargestellt wird. Die Tragödie ist, dass der Krieg bald 4 Jahre lang währt. Und ich erinnere mich, und Sie werden das auch tun, als der zweite Angriff aus die Ostukraine startete im Februar 2022, hat jeder geglaubt, wenn die Russen das machen, ist die Ukraine in ein paar Wochen erledigt. Also ich sehe hier auch noch Generäle in Ihrem Studio sitzen, die das sagten. Anders ist es gekommen. Die Ukraine kämpft. Sie hat die Unterstützung Europas, übrigens nicht nur Europas, auch Staaten wie Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland, um nur einige zu nennen, und steht immer noch. Ich glaube, uns muss klar sein, wir sollten Russland nicht überschätzen militärisch. Es wird nämlich gerne überschätzt, aber wir sollten Russland in der Brutalität in der es vorgeht, nicht unterschätzen. Das heißt, es gibt nicht nur diese Tragödie des Schlachtfeldes, sondern 93% der Attacken auf die Ukraine finden nur auf die Zivilbevölkerung statt. Es gibt Cyberangriffe auf uns alle, auf unser Denken. Es gibt hybride Angriffe, also bewusst Flucht auszulösen, um uns hier unter Druck zu setzen. Und das ist ein brutales Vorgehen. Und ich glaube, dass wir das unterschätzt haben, dass Russland nicht nur über Leichen geht, sondern alle Register zieht. Nein, ich sehe das anders als der Präsident. Und ich habe immer wieder Sorge gehabt, dass Russland eben die Verhandler, die der Präsident jetzt nach Russland schickt, wie Herr Witkow, kein Diplomat, der einfach Geschäfte machen will, auch über den Tisch gezogen wird von sehr erfahrenen russischen Diplomaten, dass das auch ein Bumerang werden kann für die Vereinigten Staaten. Und das sehen eben auch inzwischen viele in den USA.
Sie haben gerade gesagt, Trumps Chefunterhändler Witkow will Geschäfte machen. Was meinen Sie damit konkret?
Naja, es ist ja das eine, will man sich darum kümmern, dass es Frieden gibt. Dagegen ist ja nichts einzuwenden. Das bedeutet aber, dass man erstmal das Opfer, und das ist die Ukraine, mit an den Tisch nimmt, um eben Gespräche zu führen. Das findet ja nicht statt. Da sitzen zwei russische Vertreter, zwei Amerikaner, ist noch der Schwiegersohn von Herrn Trump dabei. Das ist ja schon bemerkenswert. Sondern darum geht es ja, dass man sozusagen eine Holding gründet, ein Unternehmen gründet, um zusammen einen Benefit zu haben. Auf Kosten der Ukraine und damit auf Kosten Europas. Und das ist, ich gehe so weit zu sagen, die Gefahr besteht, ich lese das auch in unterschiedlichen Zeitungen, dass das auch eine persönliche Bereicherung wird, ein Geschäft zu machen. Und das ist natürlich, was soll ich sagen, das ist schon schockierend, weil ich räume ein, ich bin Transatlantikerin, ich räume ein, dass die Vereinigten Staaten ja weit vor Trump, das war schon unter Obama, so unter Clinton, dass man uns aufgefordert hat, Europäer, ihr müsst mehr tun für eure Verteidigung. Da haben die Amerikaner auch einen Punkt. Aber das ist jetzt schon eine andere Nummer, die da läuft.
Hm. In der kommenden Woche wollen die EU-Staats- und Regierungschefs mehr als 100 Milliarden Euro mobilisieren aus den eingefrorenen russischen Vermögen, um die Ukraine zu unterstützen, militärisch über Wasser zu halten, wenn man so will. Wie sicher sind Sie, dass Belgien, und da hängt das Geld ja gerade, am Ende diese Summe freigeben wird?
Also ich hoffe, dass es gelingt, weil ich glaube, in ein Friedensgespräch einzutreten funktioniert mit Russland nur, speziell mit Putin, wenn sie auf der einen Seite wirtschaftlichen Druck machen, auf der anderen Seite militärischen Druck. Wirtschaftlichen Druck, wenn man diese 140 Milliarden eingefrorene Vermögen nähme und der Ukraine gibt, kann die Ukraine wirtschaftlich überleben. Wir dürfen nicht vergessen, dass ja ein Land, was derart bombardiert wird, auch wirtschaftlich überleben muss und auf der anderen Seite eben auch militärisch sich wehren kann, zum Beispiel militärische Ziele in Russland zu neutralisieren. Gas- und Öllager, damit verdient Russland Geld, gleichzeitig Munitionsfabriken zu zerstören und vor allen Dingen die Abschussrampen, wo jeden Tag prasseln Raketen und Drohnen auf die Ukraine nieder. Das sind die beiden Dinge, die gemacht werden muss. Und ich hoffe, ich wünsche mir sehr, dass kommende Woche die Europäer diesen Weg gemeinsam gehen. Wäre ein starkes Zeichen. Abgesehen davon, die Vereinigten Staaten haben ja gehofft, dass sie 50 Milliarden davon sozusagen für sich bekommen. Das haben Amerikaner gar keine Schnitte drin. Das wäre ein sehr, sehr, sehr wichtiges Zeichen.
Sollte das scheitern, sollten diese 100 eingefrorenen Milliarden doch nicht mobilisiert werden können für die Ukraine, wäre das das Ende der Ukraine?
Nein, aber dann müsste man sich überlegen, wie man das Geld geben muss, aus welchen Kanälen. Es ist ja ein Geld, was der Ukraine geliehen wird. Und wenn Russland nach einem Ende des Krieges Reparationszahlungen bezahlt, dann muss die Ukraine das zurückbezahlen. Also wenn Sie so wollen, ist das ein Kredit. Lassen Sie uns optimistisch sein. Ich weiß, dass die Regierungen wissen, wie wichtig es ist, die nächsten Jahre, die es hoffentlich nicht bedarf, die Ukraine zu unterstützen. Und ich erinnere daran, es leben immer noch um die 36 Millionen Ukrainer in ihrem Land, sind also diesem Horror wirklich ausgeliefert. Und wenn nur ein Bruchteil der Menschen geht, und das werden sie tun, wenn Russland die ganze Ukraine besetzt oder in Stückweise erst die Ostukraine und dann geht das weiter, dann werden wir mit einem Flüchtlingsaufkommen zu tun haben in einer ganz anderen Dimension. Insofern wäre es klug, wenn die Regierungschefs am kommenden Donnerstag, Freitag das entscheiden würden.
Ich habe in dieser Woche eine sehr alarmierende Nachricht gelesen. Der dänische Geheimdienst hat in seiner aktuellen Risikoeinschätzung eine Warnung ausgesprochen. Russland bereite sich schon zeitnah sozusagen auf einen möglichen Krieg gegen einen NATO-Staat vor. Das wird so als Faktum im Grunde formuliert. Teilen Sie diese Einschätzung? Wissen Sie mehr?
Also, das ist ja immer wieder kolportiert worden, dass wir davon ausgehen müssen, dass Russland ja auf Zeit spielt gerade. Also Frieden anregt, der aber die Ukraine erledigt. Das ist ja kein Frieden, das ist ja eine Unterdrückung, um dann sozusagen sich wieder frisch vorzubereiten und ein weiteres Mal anzugreifen. Wir müssen ja Putin nur zuhören. Er sagt seit 4 Jahren, er will die ganze Ukraine heim in sein russisches Reich holen. Hm. Und wir müssen ihm nur zuhören. Er sagt alles, wir müssen einfach nur zuhören. So, und insofern, dass Russland sich überlegt, wann, wie könnte es angreifen, das ist so. Ist das heute Morgen oder übermorgen? Das kann ich nicht beantworten. Die Wahrscheinlichkeit ist eher, dass es nicht morgen ist, aber dass dort Pläne geschmiedet werden. Davon müssen wir ausgehen. Und damit ist klar, wir in Europa müssen uns verteidigen. Wir müssen so stark sein, dass Putin erkennt, dass ein Angriff auf eines unserer Länder ihn mehr kostet, als er gewinnen kann. Jetzt haben Sie Nur gesagt, dann kann man ihn eben auch an den Tisch zwingen.
Jetzt haben Sie gesagt, wir in Europa müssen stark sein. Heißt das, Europa muss auch stark sein, um möglicherweise sich ohne Unterstützung der Amerikaner verteidigen zu können? Worauf meine Frage hinführt, ist, Donald Trump, Sie haben es selber gesagt, hat unterschiedliche Phasen. Glauben Sie, dass man sich im Zweifel noch auf den Artikel 5 des NATO-Vertrags verlassen kann von Seiten der Amerikaner?
Doch, das glaube ich. Es wird in der NATO sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Auch der SACEUR, also der erste Mann, der das Sagen hat in der NATO, ist ein US-Amerikaner. Die Arbeit läuft sehr gut. Doch, das glaube ich. Soweit würde ich nicht gehen. Aber was die Vereinigten Staaten natürlich uns sagen will, 32 Mitglieder sind in der NATO, davon 29 europäische Staaten, davon 23 übrigens aus der EU. Sie zahlen aber nur einen Bruchteil dessen, was die Vereinigten Staaten bezahlen. Mhm. Und dass die USA eben uns auffordern, ihr müsst mehr tun, finde ich legitim. Das tun wir ja auch, also nicht alle Länder, vor allen Dingen die Länder, die nah an der russischen Grenze sind, aber auch Deutschland. Da haben Sie einen Punkt und das müssen wir auch gutieren. Nein, ich glaube das nicht. Und auch diese Umfrage, die ich gerade zitierte, weist auch darauf hin, dass eben auch die Vereinigten Staaten selber die Mehrheit sagt, in der NATO sind wir ein Verbund. Und wenn einer angegriffen wird, verteidigen es alle. Das heißt, die Sorge, die wir unter Umständen haben könnten, machen die Amerikaner das nicht, ist ja auch in Russland. Die wissen ja auch nicht, machen sie es oder machen sie es nicht. Also die beste Verteidigung ist, zusammenzustehen und nicht an der eigenen Einigkeit zu zweifeln. Weil, wissen Sie, resilient zu sein, also abwehrbereit zu sein, hat immer zwei Faktoren. Das eine ist, dass der andere es nicht wagt, weil wir so stark sind. Und das andere, dass wir selber nicht immer an uns zweifeln. Hm. Weil Selbstzweifel ist das Törichtste, was man haben kann. Aber wir haben natürlich, ich will das jetzt nicht beschönigen, in den nächsten Jahren, und wir haben einen Industrieplan aufgesetzt jetzt in Europa. Wir haben Programme aufgesetzt, wo gemeinsam beschafft wird, wo deutlich mehr in Europa beschafft wird, gebaut wird, dass wir bis 2033 unabhängiger von den Vereinigten Staaten werden. Aber wir werden immer im Verbund mit den Amerikanern arbeiten wollen und das sollten wir auch uns bemühen.
Konfliktpotenzial mit den Amerikanern gibt es nicht nur im Rahmen der NATO, sondern auch im Verhältnis zwischen der EU und den US-Tech-Giganten. Trump ist sauer, weil die EU-Kommission gegen seinen Kumpel oder Ex-Kumpel Elon Musk und Ex ein Bußgeld verhängt hat von 120 Millionen Euro wegen Verstößen gegen den Digital Service Act. Hinzu kommt noch ein Verfahren gegen Google. Hält die EU das durch, das auch wirklich zu exekutieren sozusagen, selbst wenn der US-Präsident mit zusätzlichen Zöllen drohen sollte?
Davon gehe ich aus, wenn man diesen Weg gegangen ist. Ich meine, wir haben Regeln und wir können natürlich nicht immer zurückweichen und dann wird die Regel doch nicht, ist das dann doch nicht so. Sondern ich gehe davon aus, dass der amerikanische Präsident das nicht gut findet, ist das eine. Das andere ist, dass er ja mit Musk eine enge Freundschaft hatte und die war ja dann zwischendurch erkaltet. Also insofern, ja, da sollte Europa auch sehr klar sein.
Hm. Wir haben jetzt schon ganz kurz über diese neue nationale Sicherheitsstrategie der USA gesprochen. Das ist ein Satz, über den ich gestolpert bin, ich persönlich. Da wird als zentrales Ziel amerikanischer Außenpolitik beschrieben, ich zitiere das wieder wörtlich, Widerstand gegen Europas derzeitigen Kurs innerhalb europäischer Staaten zu stärken. Wie interpretieren Sie diese Aussage?
Naja, wir können ja bei der Administration, also bei der US-Administration, ich möchte nicht die ganze USA in Haft nehmen, sehen wir, dass sie gerade dabei ist, demokratische Spielregeln, freie Presse, Justiz zu demontieren. und sozusagen Verbündete sucht in den anderen Staaten, nicht nur in Europa, die diese Gedanken auch haben. Also sprich die AfD in Deutschland, aber auch andere Parteien in den jeweiligen europäischen Staaten. Dass sie sich da einmischen, haben wir schon im letzten Jahr bei der Münchner Sicherheitskonferenz erlebt, wie J.D. Vance das nicht nur artikulierte, sondern auch die Nähe gesucht hat. Das müssen wir schon ernst nehmen. Und interessant ist ja, dass gerade die AfD es immer war, die deutlich, und übrigens auch die Linke in Deutschland, anti-amerikanisch war, immer gegen Amerika geätzt hat und jetzt plötzlich sagen, ach, das läuft ja ganz gut. Also insofern, das müssen wir ernst nehmen. Aber wie gesagt, wir sollten eben immer den jeweiligen zuhören, was geplant ist und nicht das negieren und sagen, die wollen nur spielen. Nein, das ist schon eine ernste Ansage.
Sie haben jetzt gerade J.D. Vance angesprochen und seine Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Da hat er ja auch gesagt, in Deutschland oder in Europa sei die Meinungsfreiheit in Gefahr. Dieser Satz findet sich so ähnlich jetzt auch wieder in der nationalen Sicherheitsstrategie wieder. Fakt ist, auch eine ganz neue Umfrage, auch in Deutschland sagen 57% der befragten Menschen, es sei besser, vorsichtig zu sein, wenn man seine Meinung sagt. Also ist da was dran? Ist hierzulande auch die Meinungsfreiheit in Gefahr?
Nein, die ist nicht in Gefahr. Ich kann meine Meinung sagen, Sie können Ihre sagen, Sie können Sendungen bringen. Ich glaube, dass viele Menschen das möglicherweise so interpretieren, dass wenn sie etwas sagen, sie dann von dem ein oder anderen Nachbarn möglicherweise Druck bekommen, wie kannst du das sagen? Wir sind ein freies Land, hier kann jeder seine Meinung äußern, wenn er das zivilisiert tut. Das heißt, nicht andere bedroht oder völlig einfach Gesetzen widerspricht. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir, wie gesagt, das, was andere von uns behaupten, nicht inhalieren. Weil im Grunde genommen, und das erleben wir ja auch, was aus Russland kommt, da wird ein Lied gesungen. Und ich sage auch immer, Kolleginnen und Kollegen, wir sollten uns immer kritisch damit auseinandersetzen. Aber ich sehe die Meinungsfreiheit hier überhaupt
nicht. Wie erklären Sie sich das denn, dass so viele Deutsche offenbar das Gefühl haben, dass sie ihre Meinung nicht mehr frei sagen dürfen?
Naja, ich glaube, das hat jetzt weniger was international zu tun. Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass es eine Zeit lang in Deutschland eben auch immer so eine Sprachpolizei gab oder gibt. Also was darf ich noch sagen, was nicht? Und dass das dem einen oder anderen auf den Keks geht, dass man eben sozusagen vorgeschrieben bekommt, was ist korrekte Sprache und was nicht. Ich glaube, das nervt einige. Aber nochmal, wir sind ein Land mit Grundrechten und dazu gehört auch die Meinungsfreiheit.
Sie haben ja vorhin schon erwähnt, dass es eine gewisse Annäherung gibt jetzt zwischen Trumps Republikanern und AfD-Politikern. Da gibt es eine Nachwuchsjugendorganisation der Republikaner von Trump, die jetzt in New York am Samstag den stellvertretenden Vorsitzenden der AfD-Bundestagsfraktion, Markus Frohnmeier, mit einem Preis auszeichnen will. Mit dem Ellen W. Dulles Award für seine mutige Arbeit im besonders repressiven und feindseligen politischen Umfeld Deutschlands. So heißt es in der Begründung. Glauben Sie, Trump würde lieber Weidel im Kanzleramt sehen als Merz?
Das weiß ich nicht, aber Donald Trump, der einen deutschen Großvater hat, hat kein Wahlrecht in Deutschland. Insofern kann er Frau Weidel nicht wählen. Ich glaube, dass er mit Sicherheit Prioritäten hat, aber auf der anderen Seite würde ich das jetzt, das ist ein Preis, der, ich glaube, da muss man jetzt kein Wort drüber verlieren, weil das ist natürlich, das ist natürlich Fake News. Da wird natürlich Stimmung gemacht und sie können immer Preise verleihen, weil sie irgendwas triggern wollen oder es bleiben lassen sollen. Also will Donald Trump lieber Frau Weidel? Vielleicht, aber da wird er eines Besseren belehrt werden, weil wir sind hier eine Demokratie. Wir müssen eben Menschen motivieren, zur Wahl zu gehen und sollten uns da nicht dran abarbeiten.
Frohnmeier wird von einer großen Delegation begleitet, mehr als 20 AfD-Abgeordnete aus der Bundestagsfraktion, aus dem Europaparlament, wo Sie ja herkommen, aber auch aus dem Landtag von Sachsen-Anhalt. Und er will in New York, das sagt er, auch über die Brandmauer sprechen und über den Umgang des Verfassungsschutzes mit der AfD. Nehmen wir jetzt mal an, es würde irgendwann einen Verbotsantrag gegen die AfD geben. Glauben Sie, Trump würde versuchen, dagegen vorzugehen?
Nein, A, kann er das? Dann kann man das nicht. Man kann ja über Verbotsanträge lange diskutieren. Macht das Sinn? Macht es keinen Sinn? Ich bin keine Juristin, um das beurteilen zu können. Aber ich kann den Herrschaften nur gute Reise wünschen. Ich beglückwünsche sie, wenn sie reingelassen werden. Und sie sollen sich auf Kosten der Bundesrepublik Deutschland, machen sie sich da ein schönes Wochenende. Aber wie gesagt, Reisende soll man bekanntlich nicht aufhalten. Und deswegen wünsche ich ihnen Gutes schaffen.
Letzte Frage zu Donald Trump. Der hat ja auch an Deutschland ganz konkret Kritik geübt und gesagt, Merkel habe zwei Fehler gemacht. Erstens die Migrationspolitik und zweitens die Energiepolitik. Das sind ja im Grunde Thesen, wie auch die Union oder die FDP sie noch im letzten Bundestag auch vertreten haben, oder?
Also die Frage der Energiepolitik spielt ja darauf hin, und das hat Trump schon in seiner ersten Regierungszeit gesagt. Er hat ja Frau Merkel gesagt, ihr kauft billiges Gas aus Russland, aber wollt, dass wir euch schützen vor Russland. Das ist in der Tat eine seltsame Sicht der Dinge seitens der damaligen Bundeskanzlerin. Und insofern hatte er nicht Unrecht. Man muss allerdings den Satz weiter fortführen. Bei Trump, der nächste Satz war natürlich, kauft Energien in USA. Also insofern, was die Energiepolitik betrifft, das war unter Angela Merkel ein Schlag gegen Europa. Ein Schlag gegen die Ukraine, so zu tun, als ob der Angriff, der erste Angriff, der übrigens das Vorspiel dessen war, was 2022 kommen sollte, dass sie das gemacht hat und auch heute in Interviews in keiner Weise vielleicht mal eine Sekunde selbstkritisch sagt, hätte ich vielleicht anders machen können. Ich finde, das sollte in der Politik auch möglich sein, mal seine eigene Arbeit zu reflektieren. Und insofern, hatten Sie noch was gefragt?
Nee.
Das war das nicht? Oder war es noch was Zweites? Nein, Energie und
Migration.
Ach, Migration. Schauen Sie, das Thema Migration, was Trump immer aufwirft, damit lenkt er ja im Grunde genommen ab. Er hat gestern in einem Interview gesagt, sie hätten Millionen von Einwanderern gehabt und Terror sei gekommen und bei ihm sei es auf null. Das ist natürlich nicht wahr. Und wir sollten uns auch diesen Schuh nicht anziehen. Wir brauchen Migration in den Arbeitsmarkt. Wir müssen kritisch sein, wie ist die Migration gelaufen mit denen, die hier in diesem Land nicht angekommen sind. Im Gegenteil, die diese Freiheit nutzen, um dieses Land und diesen Kontinent zu bekämpfen. Und da müssen wir deutlich konsequenter werden. Und das soll die Bundesregierung jetzt mal umsetzen, weil da sehe ich momentan auch noch nichts.
Hm. Kommen wir zum Schluss der Sendung nochmal auf Ihre Partei zu sprechen und den Überlebenskampf der FDP. Es ist ja so, Deutschland steckt zum dritten Jahr in Folge in der Rezession. Die Wirtschaft schmiert ab und trotzdem gelingt es der FDP als einst für ihre Wirtschaftsfreundlichkeit bekannte Partei nicht, in den Umfragen auch nur in die Nähe der 5%-Hürde wiederzukommen. Woran liegt das?
Also wir arbeiten natürlich daran, der Werbeblock, der jetzt folgt, ist, wir sehen die Bundestagsdebatten. Wir sehen eine große AfD-Fraktion, wir sehen eine große ganz linke Fraktion. Die beiden sind so groß, dass es nicht mal mehr eine Mehrheit gibt, im Deutschen Bundestag das Grundgesetz zu ändern, wenn Bedarf besteht. Das ist schon bemerkenswert. Und wir hatten, ohne jetzt auf Details zu gehen, aber wir hatten ja gerade vor ein paar Tagen diese Rentendiskussion. Da hat die Union gesagt, da kämpft jetzt alt gegen jung. Das finde ich schon bemerkenswert. Die SPD sagt, nein, arm gegen reich. Aber da war keiner im Plenum. Und da sehen Sie, dass wir fehlen, der Alternativen aufgeworfen hat, nämlich wie kann denn die Rente zukunftsfähig sein? Denn die Rente wird ja nicht gekürzt, sondern es geht darum, wie bleibt das Rentenniveau, ohne dass die jungen Leuten zur Kasse gebeten. Leider haben die junge Union, die ja sehr kämpferisch war, am Ende sich dann doch einkaufen lassen von den älteren Semestern. Und da hätte unsere Stimme im Bundestag natürlich eine andere Diskussion aufgemacht, Aktienrente etc., das, was auch der Kollege Johannes Vogel immer wieder vorgeschlagen hat. Was ich damit sagen will, Sie haben in diesem Bundestag fehlt eine liberale Stimme. Die kann man gut finden oder nicht.
Aber warum merken die Leute das nicht, dass diese Stimme fehlt? Viele Mittelständler, Selbstständige, die früher FDP gewählt haben, die wählen inzwischen AfD. Woran liegt das?
Also sie wählen nicht nur AfD, das wäre
aber auch.
Aber auch ja, es gibt eine Wählerwanderung auch zur CDU. Naja, wir haben jetzt knapp vor einem Jahr war die Bundestagswahl und mir im Wahlkampf wurde häufig gesagt, ich glaube, die Stimme ist verloren für die FDP. Und es hat ja aus der Ampel herauskommend die SPD sehr stark verloren, die Grünen und auch wir waren aber direkt unter Wasser und ich mache keinen Hehl daraus. Das ist schlimm. Übrigens auch für meine Arbeit als Europäerin, weil ich natürlich auch gerne eine Bundestagsfraktion hier hätte, dass wir jetzt zusammenarbeiten.
Was haben denn Dürr und Lindner falsch gemacht?
Nein, ich glaube, also erstmal sind es nicht nur zwei gewesen, Dürr und Lindner, sondern wir sind eine Partei.
Die Köpfe, ne?
Ja, es waren die Köpfe, aber zur Wahrheit gehört natürlich, wir waren in einer Koalition, die übrigens gar nicht schlecht gestartet ist, aber über viele Hürden eben nicht drüber gekommen ist, möglicherweise auch mal Kompromisse zu finden, wie Christian Dürr mir auch immer wieder sagt, verheiratet zu sein, ist man nicht mit der Schuldenbremse, sondern verheiratet ist man mit dem Partner. Also zu schauen, wo macht es Sinn, die Schuldenbremse zu lockern, wo unter keinen Umständen. Unter Umständen hätte man bereit sein müssen, auch Kompromisse zu machen, übrigens alle drei, auch SPD und die Grünen. Und offensichtlich waren die Leute einfach, haben das Gefühl gehabt, dass wir nicht gut performt haben. Und das ist ein...
Nicht gut performt, das liegt eben ja dann doch am Ende an den Köpfen. Müssen Sie sich da auch selbstkritisch fragen, ob Sie als eine der profiliertesten, man könnte auch sagen lautesten Stimmen der FDP, nicht vielleicht besser in Berlin geblieben wären, statt nach Brüssel abzuwandern?
Naja, ich bin ja nach Brüssel gegangen, weit vor der Bundestagswahl.
Deswegen.
Meine Arbeit, ich mache Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Und ich kann Ihnen sagen, ich war im Verteidigungsausschuss im Deutschen Bundestag als Vorsitzende. Und da wurde mir jeden Tag die Akten vorgelegt, dass Deutschland sich nur gemeinsam mit Europa verteidigen kann. Mhm. Und deswegen der Weg nach Brüssel, dort eine europäische Verteidigung aufzubauen, ist für mich ein ganz wesentliches Momentum. Und insofern bin ich froh, in Brüssel zu sein. Ob ich den Unterschied gemacht hätte, also das weiß keiner. Und ich finde auch, man sollte seine eigene Person jetzt auch nicht so wichtig nehmen.
Dann gucken wir in die Zukunft. Sollte die FDP im Umfragekeller verharren, wären Sie dann bereit zu sagen, so, ich bin jetzt die Retterin und kehre in die Bundespolitik zurück?
Also wenn ich hier jeden Abend sitzen darf und die Nachrichten der Freien Demokraten verbreite, komme ich gerne hierher. Aber Spaß beiseite, wir sind ein Team. Wir sind ältere, jüngere, erfahrene Männer und Frauen. Und wir werden kämpfen. Und ich weiß, dass die Reaktion vieler eben schon ist, ihr fehlt. Und wir haben Zeit bis zur nächsten Bundestagswahl. Und die werden wir nutzen und dann um das Vertrauen bitten, dass es wieder Liberale im Deutschen Bundestag gibt. Wir geben nicht auf.
Frau Stark-Zimmermann, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse. Das ganze Interview können Sie gerne auch als Podcast nochmal nachhören, wenn Sie möchten. Und nächste Woche Donnerstag um 18.30 Uhr begrüße ich hier an diesem Tisch den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind.